Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen zur 183. Episode vom Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich darf euch ganz herzlich Patrick Minzen vorstellen. Er ist Sales Account Executive Team bei Brother International. Und Obacht, Brother International ist nicht amerikanisch, es ist japanisch. Das war eines der Learnings. Aber es gab natürlich noch viele weitere Learnings, denn Patrick ist sehr bedacht auf empathisches Führen. Und hat mich beim Vertriebsmanager-Kongress doch sehr inspiriert mit der Aussage, Technologie skaliert Informationen und Menschlichkeit skaliert Vertrauen. Das fand ich ziemlich cool und das hat mich angezogen, ihn unbedingt einzuladen. Neben der Tatsache, dass er auch Podcaster ist, also wir haben von Host zu Host gesprochen und auch sogar Co-Autor bei dem schönen Buch Vertrieb im Wandel mit Anni und Christine auch herausgegeben. Insofern seid gespannt auf die Folge, voller Inspiration und viel Spaß. Herzlich willkommen, lieber Patrick Minzen, zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, einen Profi zu sprechen in all kinds of aspects.
Danke.
Einmal in vertrieblicher Natur natürlich, wie ich aber auch sehe in Bezug auf Expertise in Baseball-Heads, also die es jetzt nicht sehen, da ist eine ganze Latte an Baseball-Heads, da habe ich noch gar nicht gefragt, was das eigentlich für einen Hintergrund hat, da kommen wir bestimmt noch zu. Und natürlich auch von Podcast-Host zu Podcast-Host, du hast tatsächlich zwei, damn it, du hast sogar zwei. Einmal ungepostet, einmal ungefiltert und finde ich ja ganz großartig. Insofern freue ich mich super und sehr, die nächste halbe Stunde mit dir zu verbringen.
Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein, Claudia. Wird bestimmt eine Menge Spaß machen. Ich bin schon ganz gespannt, was du so für Fragen auf Lager hast.
Ja, und ich erstmal. als erstes möchte ich schon mal sehen, die jetzt per Audio nur zuhören, es lohnt sich auf jeden Fall, das Video sich auch anzuschauen, weil der Patrick hat echt einen coolen Background, das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Das ist mir schon aufgefallen, sowohl mit Bildern als auch Baseball-Caps, als auch dieser grünen, warmen Hintergrund. Passt irgendwie zu meinem blauen und ist doch irgendwie anders, also sehr schön eingerichtet. Vielen Dank für die Inspiration. Solltet ihr euch auf jeden Fall schon mal anschauen. Und fangen wir doch bei den leichten Themen an. Was sind denn das alles für Baseball-Heads, lieber Patrick?
Ach, eigentlich ist das relativ leicht zu erklären. Irgendwann vor ein paar Jahren kam es dann nun dazu, wie es so häufig ist, dass mir die Haare ausgefallen sind. Jetzt haben alle gedacht, oh, jetzt packt da bestimmt eine total crazy Geschichte aus. Tatsächlich sind mir einfach die Haare ausgefallen und dann habe ich irgendwann gesagt, bevor ich mit so einem komischen Kranz auf dem Kopf durch die Gegend renne, mache ich mir dann die Haare ganz weg. Und dann fand ich aber meine Kopfform irgendwie ein bisschen komisch und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mir so Baseball-Caps von einer bestimmten amerikanischen Marke zu kaufen. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen zu so einer Sammelleidenschaft geworden und dann wurden das immer mehr. Und als ich dann mit dem Podcasten angefangen habe, habe ich dann auch irgendwie in jeder Folge eine andere Cap getragen und habe dann so gemerkt in den Kommentaren und den Reaktionen, dass das so ein bisschen zu so einem Wiedererkennungsmerkmal von mir wurde. Ne? Also Mittlerweile ist das so, wenn ich ohne rumrenne, dann finden die Leute das komisch. Also habe ich jetzt immer eine auf.
Verstehe. Und was besonders ist, dass du ja immer Tiere da als größere als Icon hast. Also genau, vom Pferd über Dachs über Black Sheep ist heute dran.
Genau. Ja, da sind immer so verschiedene Tierpatches drauf, die eine gewisse Aussage mit sich bringen. Das finde ich ganz lustig und farblich kann man die natürlich mit der Kleidung auch immer ganz gut kombinieren. Das sind einfach stylische Accessoires, die irgendwie auch zu so einem Personal Brand Bestandteil geworden sind.
Ja, sehr gut. Wie schön, dass wir das auch geklärt haben. Was dich ja in Bezug auf Vertrieb ausmacht, erstmal bist du bei Brother, den darf man ja auch mal Brother International nennen, seit vielen Jahren angestellt und in Führungsposition und als Manager of Sales Account, ich lese jetzt mal ab, Executive Team. Und Ja, das ist ja mit einer Leidenschaft. Also wir haben uns ja kennengelernt über den Vertriebsmanagerverband, der auch beim VMK, der Kongress Anfang Juni war. Und da hast du auch ganz tolle Inspirationen geteilt, von denen ich mich dann angezogen fühlte, weil sie eben sehr stark um das Thema Team, Mensch, Führung, Wertschätzung ging. Und aber bevor wir da auch einsteigen, weil das ist wirklich ja auch, ich glaube, deine Leidenschaft und da teilst du auch letztendlich meine. Sag doch mal kurz, was Brother International eigentlich vielleicht updated macht. Also wir kennen sie ja ganz viel von Druckern. Und auch als amerikanisches Unternehmen riesig. Und wie kam es eigentlich zu Brother für den Patrick?
Das ist ganz lustig, da kann ich dich direkt korrigieren, weil viele denken, Brother wäre ein amerikanisches Unternehmen, aber tatsächlich ist Brother ein japanisches Unternehmen.
Ach, krass,
Und die
guck
heißen
mal.
nur deswegen Brother, weil die von zwei Brüdern vor über 100 Jahren gegründet wurden, die eine Nähmaschinenwerkstatt hatten. Und weil die irgendwann in Richtung des internationalen Marktes expandieren wollten, haben sie sich dann überlegt, was können wir denn für einen Namen nehmen, der irgendwie auch in englischsprachigen Ländern leicht zu verstehen und zu identifizieren ist. Und dann kam es zu dem Namen Brother. Also wir haben mit der amerikanischen Gründungsszene tatsächlich gar nichts zu tun. Das ist ein ganz
Wie
spannender
schön, dass wir
Fakt.
das hier aufklären dürfen.
Ja.
Und steht übrigens auch wieder, das ist schon der erste Vertriebshack, Patrick, weil ich bin voll in die Falle getrappt, weil man glaubt ja oft zu wissen, anstatt nochmal zu recherchieren.
Manchmal lässt man sich auch so ein bisschen von Namen und Bezeichnungen blenden. Das ist ja völlig
Exactly.
menschlich, ne? Genau darauf müssen wir ja im Vertrieb aufpassen, dass uns das nicht passiert. Aber ja, in Sachen Brother passiert das tatsächlich häufiger mal. Aber da kläre ich dann natürlich gerne auf.
Oh, sehr cool, sehr cool. Okay, und du bist sozusagen da am Tage X irgendwann aufgekreuzt und hast gedacht, das ist irgendwie ein spannendes Unternehmen. Und dann bist du tatsächlich, was ja auch selten ist, schon ganz, ganz lange Jahre dabei.
Ja, tatsächlich. Also auch das war so eine Zufallsgeschichte, wie es im Vertrieb so oft der Fall ist. Damals auf einer Messe gewesen in Hamburg. Nebenan war der Stand von Brother. Ich habe mich mit den Leuten dort super verstanden. Mein damaliger Chef sagte, ich suche noch jemanden für das Gebiet in Norddeutschland. Magst du dich nicht bei uns bewerben? Habe ich gemacht. 6 Wochen später war ich da und jetzt sind es schon 16 Jahre.
Crazy. Und immer von deiner Ortschaft, wo du jetzt bist, oder?
Genau, ich habe das immer von Hannover aus gemacht. Hier in der Nähe bin ich auch geboren. Hier lebe ich mit meiner Familie, mit meinen zwei Kindern und meiner Frau. Und von hier aus habe ich anfangs ganz normal im klassischen Vertriebsaußendienst für Brother gearbeitet und heute eben mit eigenem Team. Also ich führe auch mein Team aus dem Homeoffice heraus. Also Remote war ja auch ein großes Thema auf dem VMK und auch in dem Buch von den Vertriebsmanagern, wo ich mitgeschrieben habe, dass das eben eine besondere Herausforderung sein kann, ja.
Definitiv. Okay, wo die Gelegenheit ist günstig, das jetzt mal kurz einzublenden. Guck mal, es passt sogar zu
Genau das ist
meinem.
es, ja, genau richtig.
Der Vertrieb im Wandel, beziehungsweise der Wandel im Vertrieb, genau andersrum, von Christina Ries und Ann-Kathrin de Moy initiiert mit ganz vielen tollen weiteren, sag mal, Vertriebsexperten, davon einer du. Und ihr habt euch da so thematisch ein bisschen aufgeteilt und du hast jetzt das Thema menschenzentriertes Führen dir rausgegriffen, weil du da auch ganz viele schöne Erfahrungen eigentlich selber mitgebracht hast, auch gerade sozusagen in der Zeit des Remote-Führens viele, viele schöne Erfahrungen gesammelt. Was ist denn so deine Essenz oder deine Kernessenz, deine Kernbotschaft, die du transportieren möchtest?
Also ich habe da viele schöne, aber natürlich auch viele schmerzhafte Erfahrungen gesammelt in dieser Zeit. Und dieses Thema menschenzentrierte Führung ist mir deswegen so wichtig, weil ich über die vielen Jahre, die ich das jetzt schon in der Führung mache, natürlich auch erst lernen musste, dass du nur gut führen kannst, wenn du in der Lage bist, den Menschen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und da ich in meiner täglichen Salesarbeit und im Kontakt mit anderen Vertriebsführungskräften immer wieder feststelle, dass das ein Thema ist, das viele hinten anstellen, hinter die KPIs, hinter den Unternehmenserfolg, hinter die Zahlen, möchte ich da einfach immer wieder auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und die Leute dafür zu sensibilisieren, wer eigentlich diesen Erfolg im Unternehmen möglich macht und welche große Verantwortung du als Führungskraft trägst, wenn das Unternehmen sagt, wir vertrauen dir das Wichtigste an, was wir haben, nämlich unsere Mitarbeitenden. Und Das war bei mir auch ein Prozess, ne? Das musste sich entwickeln, dass ich das verstanden habe, weil wenn man einige Jahrzehnte zurückgeht, ich komme auch aus einer Zeit, wo ich noch gelernt habe, als Führungskraft musst du bossy sein, autoritär, von oben herab, unnahbar, du musst die Leute vor dir hertreiben, du musst zusehen, dass Erfolg passiert und wenn nicht, dann gibt's ja, dann gibt's eine Schelle am Ende des Tages. So ungefähr bin ich aufgewachsen in dieser Vertriebskultur noch vor Brother. Und als ich dann Selbstverantwortung übernommen habe, habe ich gemerkt, so kannst du das nicht machen. So wirst du nicht glücklich, so werden deine Leute nicht glücklich und so werdet ihr vor allen Dingen gemeinsam nicht erfolgreich.
Was war denn der Ausschlag? Gab es eine ausschlaggebende Situation, wo dir das irgendwie klar geworden ist, oder war das ein Prozess?
Das wurde mir zum ersten Mal klar, als ich noch gar nicht so lange in Führungsposition war und dann irgendwann zum ersten Mal in einem Präsenzmeeting, in einer ja, Art Veranstaltung, die wir vor Ort hatten, mit meinem Team zusammen war und festgestellt habe, dass die sich total von mir separieren, ja, also dass die in Grüppchen in einer Ecke stehen und vor sich hin tuscheln und sobald ich irgendwie in die Nähe gekommen bin, hat sich das Grüppchen aufgelöst, hat sich das Thema auf einmal geändert. Ich habe einfach gemerkt, ich war überhaupt nicht Teil des Teams. Man vertraute mir gar nicht, man wusste mich nicht einzuschätzen, man empfand mich als unberechenbar und das war wirklich schwierig. Und dann musste ich mir irgendwann die Frage stellen, wie möchtest du denn ein Team zusammenführen, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, mit denen gemeinsam erfolgreich sein, wenn die nicht mal in der Lage sind, dir als demjenigen, der die Verantwortung trägt, zu vertrauen und dann auch willens zu sein, dir zu folgen. Auch in Krisensituationen, ne? Und das hat mich sehr beschäftigt. Und was viele ausblenden ist, dass einen das auch persönlich betroffen macht. Also ich hatte auch Momente, wo ich zu Hause auf dem Sofa saß und mich einfach schlecht damit gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich bin in meinem Team als Führungskraft nicht akzeptiert. Und das war für mich ein Zustand, den wollte ich dann irgendwann einfach nicht mehr länger haben.
Okay. Und was hast du dann für dich, also weil das ist ja eine spannende Phase, weil ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo jetzt mehr Leute auch das erkennen und einfach auch wollen, mehr auf Augenhöhe den Menschen, den Mitarbeitern, den Kollegen irgendwie begegnen wollen. Aber dann ist es ja auch eine Sache, du nimmst ja irgendwie deine Persönlichkeit auch mit. Und es beginnt ja dabei, erstmal A zu erkennen, dass es auch andere Optionen gibt, sagen wir mal so. Dann ist der nächste Schritt, irgendwie es auch zu wollen, weil das hat natürlich auch mit Selbstvertrauen zu tun. Also fühle ich mich fähig, mich dann auch zu verändern. Das hängt aber ganz viel, glaube ich, mit Wollen auch für mich zu tun, zusammen. Und dann, ja, was ist denn der nächste Schritt, ne? Also es wäre jetzt sozusagen ein schönes Beispiel auch für Menschen, die da draußen, die auch Lust haben auf Veränderung. Und was ist sozusagen der erste kleine Step, den es dann leichter macht, zumindest sich zu öffnen und zu lernen, wie es auch anders geht?
Ja, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich man nimmt ja seine Persönlichkeit irgendwie mit. Genau das ist nämlich oft bei Führungskräften nicht der Fall. Ich habe dann irgendwann mal mit meinem besten Kumpel zusammengesessen und der hat zu mir gesagt, weißt du was, irgendwie gibt es so ein Business-Patrick und so einen privaten Patrick. Und der private Patrick ist mein bester Freund. Aber der Business-Patrick ist ganz anders. Warum machst du das so? Warum machst du das so? Und dann sitzt man irgendwann da und überlegt sich, mein Gott, die Menschen, mit denen ich privat persönlichen Kontakt habe, mit denen ich mich seit vielen Jahren gut verstehe, die mich schätzen, die mich respektieren, die meinen Rat einholen, die sich mit mir stundenlang unterhalten, das sind alles Menschen, die mich genau so mögen und respektieren, wie ich bin. Warum gehe ich Montagmorgen in diese Businesswelt raus, setze diese Maske auf und bin völlig anders? Wovor habe ich Angst? Warum verstecke ich mich vor dem Charakter, den so viele Menschen zu schätzen wissen? Und das war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, du versteckst dich jetzt nicht mehr hinter einem Business-Patrick, sondern du gibst dich so, wie du bist. Du bist in Ordnung, so wie du bist. Und das war der erste Schritt.
Okay, super. Und was hast du dann gemacht? Also ist das dann, also ich meine, das ist ja, kostet ja jetzt auch ein bisschen Erinnerungsvermögen und letztendlich so bis ins kleinste Detail kann man das wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Aber gibt es irgendwo Sachen, die du erinnerst, wo du sagst, Mensch, ich habe mal X und Y ausprobiert?
Ja, definitiv. Also ein ganz wichtiger Schritt war, dass ich bei mir selbst ja auch wusste, dass ich in meinem privaten Umfeld extrem und ehrlich und offen an Menschen interessiert bin. Ja, also nicht in Form von Neugierde, dass ich alles von denen wissen will, sondern wenn ich mich mit jemandem zusammensetze, dann bin ich auch voll bei dem. Dann interessiert mich, wie es dem geht. wie, was den umtreibt, was ihn vielleicht auch bremst, wie ich ihm helfen kann, stärker voranzukommen. Und das habe ich am Anfang in meiner Führungsposition so nicht gemacht. Mir waren nur wichtig die Zahlen, der Erfolg, dass das, was wir gemeinsam auf dem Papier vereinbart haben, irgendwie erreicht wird. Und ich habe nie hinterfragt, woran liegt es denn eigentlich, dass du gebremst bist? Was erlebst du denn vielleicht auch privat so? Hast du vielleicht gerade eine schwere Zeit? Gibt es was, worüber wir reden müssen? Kann ich dir irgendwo helfen, beistehen? Das war so einer der ersten wichtigsten Schritte, dass ich stark daran gearbeitet habe, dass mein Team versteht, ich bin nicht diese distanzierte, autoritäre Führungskraft, die ihr vielleicht in mir gesehen habt, sondern ich bin der, der sich gerne mit euch an einen Tisch setzt, auch mal die Zahlen beiseite lässt und mal offen und ehrlich mit euch darüber spricht, wie es euch wirklich geht. Und
Damit, also machst du auch sozusagen gerade klar, dass das, du hast im Grunde deine eigene Transformation, eine Transformation innerhalb des Teams gemacht, das sozusagen letztendlich ein Vorher und ein Nachher gab, weil du hast jetzt nicht irgendwie ein neues übernommen und dann habe ich einen neuen Patrick oder den authentischen Patrick gewählt, sondern du hattest das Team, mit dem du gemeinsam den neuen Patrick nicht entwickelst, aber irgendwie mehr gezeigt hast oder den
Ich hatte
eigentlichen
im Das
Patrick.
war so ein Übergang irgendwann, ne? Ich hatte ja im Laufe der Zeit verschiedene Teams. Manche kennen mich noch so ein bisschen in meiner alten Art, andere kennen mich so aus der Übergangszeit und wiederum andere so, wie ich heute bin. Mittlerweile wissen alle, dass ich mich da auch sehr stark geändert habe in vielen Bereichen. Aber ja, das war genau so ein Punkt, ne? Ich meine, man muss sich ja mal die Frage stellen, warum finden Menschen jemanden denn sympathisch und sagen, dem vertraue ich, dem folge ich. Da höre ich auch zu, wenn der was sagt. Das mache ich mit. Und auch in Krisensituationen vertraue ich dem, dass der mich da vernünftig durchführt. Das mache ich mit Menschen, die für mich berechenbar sind, wo ich weiß, wer das ist, wie der denkt, wie der reagiert, der offen ist, der auch mal Schwächen zugibt. Ja? Früher hätte ich mich nie vor mein Team gestellt und hätte gesagt, wisst ihr was? Ich wusste in dieser Situation auch nicht, was ich machen sollte. Ich musste mich auch erst mal hinsetzen und überlegen und dann habe ich mit XYZ gesprochen und mir einen Ratschlag eingeholt und am Ende hat mir meine Frau noch einen Tipp gegeben und dann ist mir irgendwann die zündende Idee gekommen. Hätte ich früher nie gemacht. Heute mache ich das. Warum denn nicht? Ja, und das hat dann dazu geführt, dass wir immer enger zusammengerückt sind im Laufe der Zeit mit dem Team, was ich dann zu der Zeit hatte. Und ich habe gespürt, jetzt kommen die auch mit Themen zu mir, die sie mir vielleicht vorher nicht erzählt hätten. Jetzt zeigen sie sich auch mal verletzlich, ja, und übernehmen vor allen Dingen auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sie übernehmen dann viel, viel mehr Verantwortung für das große Ganze, wenn sie sich miteinander, inklusive mir, auch für das große Ganze verantwortlich fühlen und eben nicht das Mindset haben, ich mache das jetzt, weil der das sagt, aber eigentlich halte ich da nichts von. Ja, aus der Nummer muss man rauskommen.
Und das große Ganze zu sehen bedeutet ja oder setzt ja voraus, dass ich auch, ich sag mal, entweder habe ich A, von der Persönlichkeit her bin ich so gestrickt, dass ich proaktiv mitdenke und schon eine gewisse DNA habe, die das ermöglicht, oder aber ich muss auch, wenn ich es nicht gewohnt war, was ja irgendwie ein Stück weit bei dir ja auch war, irgendwie so ein bisschen empathisch hingeschubst werden oder aber inspiriert werden, über das Ganze nachzudenken.
Natürlich.
Und wie ist euch das gelungen? Weil, ich sag mal, neben der Tatsache, dass du jetzt, ich sag mal, mehr auf Augenhöhe den Menschen begegnet bist, dass du sozusagen mehr Patrick warst, das ist das eine. Und dann braucht es ja wahrscheinlich auch noch, hast du dir noch überlegt, eine gewisse Struktur oder ein gewisses Konzept oder vielleicht auch nicht, vielleicht hat sich das ergeben. Wie hast du sozusagen initiieren können, dass die Leute einfach mehr mitdenken?
Also im Laufe der Zeit habe ich da natürlich verschiedene Kniffe angewandt. Ich erinnere mich an eine Zeit, das war so in Richtung Corona 2020. Da war ich in der Situation, dass ich drei Teams auf einmal übernommen habe, die keine Verkaufsleitung mehr hatten. Und diese drei Teams sollten zu einem Team zusammengeführt werden. Und die Aufgabe war, dass dann ein möglichst starkes Teamgefühl, eine Identifikation innerhalb des Unternehmens entsteht, die letzten Endes dazu führt, dass dieses Team eng zusammensteht, natürlich seine Ziele verfolgt, aber auch mit Freude und in Teamplay gemeinsam an dem arbeitet, was wir erreichen wollen. Und bei denen habe ich es zum Beispiel damals so gemacht, dass ich mich mit denen zusammengesetzt habe und habe denen nicht erzählt, wie wir es jetzt machen wollen, sondern habe erst mal gefragt, wer wollt ihr sein? Wer wollt ihr als Team sein? Was ist euer Wunsch? Wie wollt ihr nach außen hin wahrgenommen werden? Wie wollt ihr nach innen wahrgenommen werden? wie wollt ihr miteinander agieren? Und da ist eine riesige Wortblase entstanden, die wir damals gemeinsam aufgezeichnet haben, mit unterschiedlichsten Attributen, Charakterzügen, Begriffen, Vorgehensweisen. Und aus diesem Wust an Informationen haben wir uns dann irgendwann nach Stunden auf eine Art Commitment geeinigt, aus dem dann tatsächlich auch ein Teamwappen entstanden ist, in dem die
Geil.
wichtigsten Attribute, die unser Team auszeichnet, drinstehen. Und was ich damals noch nicht vermutet hätte, aber natürlich gehofft habe, war, immer dann, wenn jemand Neues irgendwann in das Team kam, haben die anderen sich darum gekümmert, dass diese Person diese Attribute, diese Vorgehensweise, dieses Commitment, was wir miteinander hatten, versteht und auch selbst so mitträgt und weiterführt. Das wurde also dann zu so einer Art Selbstläufer. Das heißt, wir hatten eine Identifikation im Team, ne?
Schön.
Das ist ein ganz tolles Beispiel gewesen. Und weiterführend kann man natürlich sagen, den Tipp kann man auch nur an jede Führungskraft geben. Es ist immer effektiver, wenn man einen Weg gemeinsam erarbeitet, anstatt ihn einfach nur von oben runter zu beten. Das heißt, wann immer wir etwas ändern, wir haben es jetzt zum 1.4. erst wieder getan, unser Team umgestellt, das neue Account Executive Team aufgestellt, was jetzt rein auf Neukundenakquise geht. Da war natürlich die Skepsis erstmal groß. Schaffen wir das? Wir haben das so in dieser Art und Weise noch nicht gemacht. Wir haben gemeinsam in einem zweitägigen Meeting erarbeitet, wie wollen wir da vorangehen, welche Tools nutzen wir dafür, welche Ziele setzen wir uns. Wir haben das komplett miteinander ausgearbeitet und am Ende sind wir mit dem Commitment daraus gegangen, damit können wir leben, so schaffen wir das und so gehen wir jetzt motiviert voran. Und genau das erlebe ich jetzt auch seit Anfang des Geschäftsjahres. Ich bin mir sicher, das wäre anders gelaufen, wenn ich mit einem Konzept um die Ecke gekommen wäre und hätte gesagt, so machen wir es jetzt, es gibt kein rechts oder links.
Ja, das kann ich auch von ganzem Herzen unterschreiben, weil letztendlich müssen und dürfen die Kollegen ja letztendlich das, was sie, was sozusagen die Guidelines sind, ja leben. Und warum nicht die Guidelines aus dem Team heraus entwickeln? Natürlich wissen sie ja die Parameter und den Rahmen und natürlich geht es darum, dass man erfolgreich ist. Aber ich finde es so, so elementar, dass jeder sich damit identifizieren kann und überlegt, was es denn braucht, was ich persönlich brauche, was wir als Team brauchen, um auch zu diesem Erfolg zu kommen, den wir haben möchten. Und witzigerweise kann das ja unter Umständen was ganz anderes sein, aber es zahlt auf das ein, was letztendlich die Firma will. Das ist der Rahmen. Aber gemeinsam kommt man ja oftmals auf ganz andere Ideen, die oftmals viel pragmatischer sind und viel mehr hands-on, weil ich muss ja als einzelner Mitarbeiter muss ja überlegen, wie setze ich es um.
Ja.
Und da werden Kräfte und Feuerwerke frei, die ganz andere sind, als wenn man meint, aus Zentrale oder von oben wüsste man es, obwohl man ja gar nicht in der eigenen Situation da sozusagen arbeitet, ne?
Absolut. Und da spielt auch ganz, ganz stark das Thema mit rein, wer hat denn eigentlich wo seine Stärken? Und da muss ich mir ja auch die Frage stellen als Führungskraft, kann ich das alleine entscheiden, wo du, Claudia, oder du, Norman, oder du, Rüdiger, deine Stärken hast? Wie wäre es denn, wenn wir uns zusammensetzen und mal darüber sprechen? Worin bist du besonders gut? Worin fühlst du dich sicher? Was würde dir richtig Spaß machen? Und wenn du da 8, 9, 10 Leute im Team hast, dann hörst du da so viele tolle Dinge, aus denen du dir im Kopf ein Konzept zusammenbauen kannst, wie du diese Menschen maximal effizient einsetzen kannst, so dass sie auch noch einen Riesenspaß daran haben, genau diesen Bereich zu beackern. Und ich verstehe es bis heute nicht, warum so viele Führungskräfte genau das nicht machen und sich dann am Ende immer wundern, warum die Leute nicht vorankommen, gerade im Vertrieb.
Sehr spannend. Wenn man, ist das dann eigentlich auch dein Vertriebshack? Oder oder auch, ich sag mal, manchmal frage ich ja auch, was sozusagen das kleine Fuck-up war im Leben, aber gibt es etwas, was du der Audience gerade basierend auf diesen schönen Erfahrungen, die wir gerade beschrieben haben, teilen möchtest oder separat davon?
Also, wie ich schon erwähnt habe, für mich ist der absolute Vertriebsführungshack, stellt den Menschen in den Mittelpunkt und nicht euch selbst. Tretet selbst einen Schritt zurück, schaut euch genau an, welche Leute wurden euch da anvertraut und erarbeitet den Weg mit denen gemeinsam. Und ich sage auch immer gerne dazu, ihr müsst euch einfach im Klaren darüber sein, dass die größte Verantwortung, die euch ein Unternehmen übertragen kann, die Verantwortung für Menschen ist. Nicht die Verantwortung für Zahlen, für Produkte, für Prozesse, sondern für Menschen. Und dieser Verantwortung müssen wir als Führungskräfte gerecht werden. Und das geht meiner Meinung nach nur so.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass diese Art und Weise ein bisschen länger dauert, also dass sie ein bisschen mehr Zeit braucht, als ich sage jetzt mal eine, man erarbeitet etwas und sagt, so läuft's.
Die Frage ist, ob es Sinn macht, es in Zeit zu messen oder ob man es eher in Effizienz messen sollte, ne? Also wenn man es aus der Perspektive der Zeit sieht, ginge es natürlich schneller, wenn ich in einem halbstündigen Teams-Call den Leuten sage, was sie zu tun haben, und dann sage ich denen, in 4 Wochen rufe ich an und will die Ergebnisse sehen. Dann bin ich in einer halben Stunde durch. Wie effektiv das dann ist, was da am Ende bei rumkommt, das kann sich jeder ausmalen. Natürlich braucht es mehr Zeit, so eine Denke zu implementieren, dieses Vertrauen zu bilden, die Leute auch ja dahin zu kriegen, dass sie diese Verantwortung fürs Team und für die Aufgabe spüren. Da muss man jeden Tag dran arbeiten. Da arbeitet man im Grunde genommen in jedem Gespräch mit den Mitarbeitenden dran. Ja, das ist ein Prozess, der sich entwickelt. Aber wenn sich das einmal eingeschliffen hat und das Ganze authentisch funktioniert und den Leuten auch klar ist, dass das nicht irgendeine Masche von dir ist oder irgendein Schauspiel, sondern du das wirklich ernst meinst, dann wirst du langfristig mit dieser Gruppe erfolgreich sein.
Ist auch definitiv nachhaltig, ne?
Ja.
Spannend. Das heißt, ich spüre auch, dass sozusagen so diese Klarheit darüber und diese Festigkeit und diese Erfahrung, die du gemacht hast, wirklich Menschen mitzunehmen, wertzuschätzen, zu sehen, zuzuhören, hinzuhören, sich auch nicht nur fürs Berufliche, sondern wahrscheinlich auch das eine oder andere Private mal nicht zu hinterfragen, aber einfach zu interessieren, sich dafür, gibt dieses, ich sag mal, diese Festigkeit, diese Größe, um einfach Verbindung herzustellen. Ich glaube, das Wort haben wir heute noch gar nicht benutzt, ist aber auch ein sehr schönes, was dazu passt, Beziehung aufzubauen und ja, ernst gemeinte Beziehung einfach, weil du dich wahrhaftig interessierst.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch zumindest von den meisten Menschen, nicht von allen, auch irgendwie so ein Grundbedürfnis, ja, dass man gute, enge Beziehungen, vor allen Dingen auch vertrauensvolle Beziehungen zu gewissen Menschen pflegen kann, bei denen man das Gefühl hat, auf die kann ich mich verlassen. Auf die kann ich zugehen, mit denen kann ich reden, die helfen mir, ich helfe denen, das ist ein Hand in Hand. Und so funktionieren Freundschaften sehr gut, so kann es aber auch im Business funktionieren, ne? Und warum wir dann trotzdem immer diese oder oft diese krasse Trennung machen zwischen Privat und Business. Ich meine, ich komme ja auch noch aus einer Zeit, da wurde sich noch nicht mal geduzt. Da war das eine Todsünde, sich zu duzen. Mittlerweile haben wir eine ganz, ganz starke Duzkultur, auch bei Brother. Das war vor 16 Jahren noch nicht so krass, ja. Aber irgendwann hat wer erkannt, mein Gott, Respekt voreinander definiert sich nicht dadurch, ob wir uns mit Sie oder Du ansprechen, sondern dass ich Respekt vor jemanden habe, ist erstmal eine Grundvoraussetzung, wenn ich eine ordentliche Beziehung genossen habe. Und Respekt baut sich dadurch auf und aus durch die Taten, was der Mensch tut und wie er sich mir gegenüber verhält, ja, und nicht, ob er mich duzt oder siezt. Das sind immer diese künstlichen Schutzschilde, die wir aufbauen, um uns, ja, ich glaube, es hat auch viel mit Angst zu tun. Manche Leute sind nicht bereit, so aus sich rauszukommen und sich so zu zeigen, wie sie wirklich sind, weil sie Angst davor haben, dadurch mehr zu verlieren, als sie gewinnen. Aber meine Erfahrung war eben das Gegenteil.
Wenn wir noch mal operativ, also pragmatisch hands-on noch mal gucken, was du empfehlen kannst. Ich sage jetzt mal so eine Richtung, die ich schön finde, was ich damit meine, ist, triffst du dich einmal in der Woche mit deinem Team, triffst du dich irgendwie alle 2 Wochen hier mit jedem Einzelnen? Wie sind sozusagen so eure Strukturen, auch wenn das natürlich jeder einzeln auch irgendwie selber für sich individuell entscheiden muss und nicht immer Sinn macht, aber um ein Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet sich interessieren in deiner Welt.
Also das ist bei mir natürlich eine besondere Spezialität, weil ich das ja alles rein remote mache, ne? Also ich habe gar nicht die Möglichkeit, die Menschen jeden Tag persönlich zu sehen, weil die über ganz Deutschland und Österreich verteilt sind, ne? Das ist rein räumlich gar nicht möglich. Das bringt natürlich mit sich, dass du besonders darauf achten musst, den Kontakt zu deinem Team nicht zu verlieren und auch dafür zu sorgen, dass die untereinander weiterhin in Kontakt bleiben. Natürlich machen wir sowas wie einmal die Woche ein Teams-Team-Meeting, wo wir uns austauschen zu businessrelevanten Themen, wo ich aber auch bewusst seit der Corona-Zeit, da habe ich damit angefangen, bewusst auch immer Raum lasse für persönliche Themen, für private Stories. Wenn ich in den Raum komme und ich merke, die unterhalten sich gerade drüber, wie das Wochenende so war, was sie mit den Kids erlebt haben, wo sie nächste Woche in Urlaub hinfahren, dann lasse ich die auch mal reden, ja? Dass die auch was voneinander erfahren, dass die das Gefühl haben, wir kennen uns auch und wir verlieren uns auch nicht aus den Augen. Und ich sage denen auch immer, Sorgt dafür, dass ihr euch zwischendurch auch mal hört. Wenn ihr länger auf der Autobahn seid, ruft euch gegenseitig an, tauscht euch aus. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht beim Kunden, aber gerne auch private Erfahrungen, ja, damit man sich besser kennenlernt. Das funktioniert ganz gut. Und darüber hinaus kannst du natürlich auch remote so eine Atmosphäre schaffen der offenen Bürotür, ne? Also die wissen, dass die mich jederzeit anrufen können, ja, egal ob das früh morgens, spät abends oder am Mittag ist. Wenn ich nicht gerade in irgendeinem Meeting bin, gehe ich dran. Wenn ich im Meeting bin, rufe ich sofort zurück, nachdem ich da fertig bin. Ich möchte, dass die einfach das Gefühl haben, den kann ich immer erreichen, wenn irgendwas ist. Und der hilft mir auch schnell. Ja, da muss ich keine E-Mail hinschicken und dann 3 Wochen warten, bis ich eine Antwort kriege, sondern da bin ich nah dran. Aber das ersetzt natürlich nicht, um das noch kurz anzufügen, dass du gerade in so Remote-Konstellationen gucken musst, dass du mehrmals im Jahr auch Präsenztreffen hinbekommst. Und ich sage dir, Claudia, diese Präsenztreffen, was dort passiert, das ist so ein bisschen, ja, die Wasserstandsmeldung dafür, wie ist der Zusammenhalt und die Stimmung im Team tatsächlich? Und ich habe es schon mehr als einmal gehabt, dass wir dann nach einem Tag Meeting in Bad Vilbel abends im Restaurant saßen und ich habe einfach nur am Tisch gesessen und mir angeguckt, wie die miteinander interagieren und habe gemerkt, das passt. Das passt zwischen denen, obwohl die sich jetzt schon wieder 3 Monate nicht persönlich gesehen haben. Und diesen Status muss man erreichen, wenn man remote führt. Das ist ganz wichtig.
Ja, super, cool. Gibt es zum Abschluss noch ein, weil die Zeit rast mit dir, Monsieur Minzen? Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du gefühlt jetzt irgendwie noch teilen möchtest, weil wir dieses Thema noch gar nicht hatten? Oder vielleicht noch etwas, was du ergänzen möchtest? Oder hast du das Gefühl, wir haben eigentlich schon wirklich die Kernelemente erfasst?
Also, wo ich gerne noch mal darauf hinweisen würde, weil mir das auch in einigen Gesprächen mit Führungskräften auf dem Vertriebsmanagement-Kongress wieder aufgefallen ist. Das, was ich gerade so erzählt habe jetzt, ist immer wichtig. Aber insbesondere dann wichtig, wenn wir uns in Krisenzeiten befinden. Und momentan haben wir eine Situation in der Wirtschaft, in unserem Land, die viele Menschen verunsichert. Und ja, liebe Führungskraft, auch deine Mitarbeitenden. Und es empfiehlt sich, auch dort mal genauer hinzuhören und mal reinzuhören, wie geht's den Leuten eigentlich damit? Welche Ängste treibt die rum? Für wie sicher empfinden Sie Ihren Arbeitsplatz, Ihre Position in der Firma, die Branche, in der Sie arbeiten, die wirtschaftliche Situation? Habt dafür mal ein offenes Ohr. Und wo ich ganz, ganz schlimm Gänsehaut kriege, ist, wenn ich dann im Zusammenhang mit Krise solche Sprüche höre wie, naja, Patrick, aber unter Druck entstehen doch Diamanten. So nach dem Motto, gerade in der Krise muss ich noch mehr Druck auf mein Team ausüben, noch mehr Angst machen, damit die auch bloß bei der Stange bleiben und richtig Gas geben, bis sie umkippen. Das ist der falsche Weg. Wer in Krisen Menschen so behandelt und sie zusätzlich unter Druck setzt, verursacht nur noch mehr Verunsicherung, fördert, ja, Fehler, die letzten Endes gemacht werden. Und das kann dann natürlich am Ende des Tages sogar bis zum Zusammenbruch einiger Leute gehen, die dann völlig abschalten, weil sie sowohl privat als auch im Business einfach mit der Drucksituation nicht mehr klarkommen. Also nehmt den Druck raus. Geht mehr auf die menschliche Ebene, versucht die Leute zu verstehen, begegnet den Ängsten, die die Leute haben, mit Respekt, sprecht mit denen darüber und findet gemeinsam, erarbeitet gemeinsam Lösungen, wie ihr auch aus dieser schwierigen Situation rauskommt. Und dann wird euer Team zu euch stehen und auch nach diesen Krisenzeiten noch eng an eurer Seite mit euch die Ziele verfolgen.
Sowas lässt sich ja dann am besten einfach auch in One-to-One klären. Hast du da auch noch ein Rezept für, wie oft du das machst oder ein Erfahrungsschatz, wie oft man so eine Einzel-Outreach sozusagen aktivieren
Ja,
sollte?
also immer dann, wenn man merkt, da könnte irgendwas sein, kann es sich lohnen, mal das Gespräch anzubieten. Aber hier muss man vorsichtig sein. Man kann es anbieten, man sollte es aber nicht erzwingen, ne? Es sei denn, man merkt, dass da irgendwie ein Leistungsverlust da ist oder sowas, wo man dann vielleicht als Führungskraft auch gezwungen ist, jetzt mal drüber zu sprechen. Aber wenn es nur darum geht, ich merke, der ist irgendwie bedrückt in letzter Zeit und irgendwie habe ich das Bedürfnis, ich möchte mal mit ihm darüber sprechen. Signalisiere, dass du da bist, dass du offen bist. Wenn die Person Lust dazu hat, das mit dir zu teilen, dann wird sie auf dich zukommen. Grundsätzliche Feedbackgespräche One-to-One natürlich mindestens einmal im Jahr. Und dann bitte, auch wenn du in einem Remote-Konstrukt bist, bitte in Präsenz. Nimm dir diese 2 Stunden Zeit und setz dich mit dieser Person an einen schönen Ort und unterhaltet euch in Ruhe darüber, wie die Lage ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Da wird ganz viel besprochen, sowohl die persönlichen Befindlichkeiten als auch die Karriereoptionen, die man vielleicht für sich selber so sieht oder wie das Geschäftsjahr gelaufen ist. Da kann man alles auf den Tisch bringen und das in Ruhe diskutieren. Das Wichtigste in dieser Situation für die Person ist aber tatsächlich, der hat jetzt mal sein Handy ausgemacht, der ist jetzt mit mir hier an einem Ort, wo wir nicht gestört werden und der nimmt sich jetzt mal nur 2 Stunden Zeit für mich. Und das musst du tun, auch wenn du 10 Mitarbeitende in deiner Abteilung hast. Das gehört sich als Führungskraft
Und
einfach.
apropos, wie groß ist dein Team noch?
Aktuell sind es 8.
Okay, auch eine schöne Größe, wo das dann auch letztendlich gut machbar ist. Sehr, sehr
Genau.
schön. Cool. Danke dir, lieber Patrick.
Sehr gerne, Claudia.
Ich finde es sehr inspirierend, mit welcher Wachheit, aber auch mit welcher Festigkeit und mit welcher Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit du diesem Thema Wertschätzung und Mitarbeiter wahrnehmen verfolgst, in der Konsequenz auch, weil das erlebe ich so nicht so oft und deswegen finde ich schön, dass du da sozusagen meine Werte auch teilst. Das fühlt sich gut an, weil oft, ja, wie du auch zum Teil schon teilst, im Vertrieb das jetzt nicht so die Norm ist, aber ebenso wichtig, weil wenn das Fundament einfach stimmt und gut wachsen kann und Vertrauen geschenkt wird, dann blüht einfach was ganz anderes noch auf, und er blüht und entwickelt sich weiter. Insofern schön, dass du das erfahren hast und auch über so einen langen Zeitraum immer wieder.
Habe ich sehr gerne mit dir geteilt, Claudia. Dankeschön.
Dann ganz, ganz liebe Grüße gen Hannover. Und dann bin ich gespannt, welches Käppi du das nächste Mal wählst, wenn wir uns sehen.
Lass dich überraschen. Es sind noch einige hier an den anderen Wänden auch tatsächlich, die du jetzt
Ach
gerade
so,
nicht
okay,
siehst.
alles klar. Dann lass dir gut gehen und bis ganz bald.
Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.